Geht's? Und Sünde gerade umso überreichlicher geworden ist. Und der imaginäre Debattenpartner im Gerichtssaal in der Basilika argumentiert jetzt zum Paulus und sagt: Na, wenn das so ist, dann lass uns so richtig sündigen, dass Gnade so richtig überhand nehmen. Natürlich ist es ein absurdes Argument. Ja? Jeder weiß, dass das nicht geht. Ja? Und Paulus nimmt dieses Argument auf und fragt die Frage: Was denn also nun? Nee, hier, Moment. 6, Vers 1. Was sollen wir denn sagen? Sollen wir in der Sünde verharren? Sollen wir in der Sünde bleiben, damit die Gnade überströme? Und dieses Wort, und jetzt benutzt er gleich ein Wort, um unsere neue Beziehung, also unsere alte Beziehung zur Sünde war, sie war unser Meister. Sie hat uns dominiert, sie hat uns beherrscht. Ja, könnt ihr euch daran erinnern? Sie war der Meister, der da kommt, der die Regentschaft übernimmt. Und jetzt, wo wir auf freie Gerechtigkeit und freie Rechtfertigung vertraut haben, erklärt Paulus, unsere neue Beziehung zu unserem alten Herrn ist. Und er sagt, sollen wir in der Sünde bleiben? Und dann könnt ihr euch daran erinnern, das hat was mit dieser, das ist diese Bleibevereinbarung. Der Sklave, nachdem er freigesetzt worden ist, er muss bleiben, so und so viel, keine Ahnung, Jahre bei seinem alten Meister und tun, was der alte Meister sagt. Und Paulus fragt jetzt die rhetorische Frage, es sind ganz viel Sklavensprache. Haben wir eine Bleibevereinbarung mit dem alten Meister? Und die Antwort ist natürlich auf keinen Fall. Ja? Unsere Emanzipation, unsere Freisetzung vom alten Meister ist so eine Art von Freisetzung, dass wir keine Bleibevereinbarung haben mit ihm, sondern wir sind von der Herrschaft des alten Meisters komplett gelöst. Das sei ferne, denn, jetzt kommt gleich die Antwort, wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie sollen wir noch in ihr leben? Was passiert, wenn der Sklave stirbt? Mit der Beziehung zu seinem alten Meister. Die ist aufgelöst, die ist beendet. Und das hat man auch, nee, ich werde lieber nicht, aber es glaubt er mir auch so, ja, das hat man in ganz vielen Grabsteinen in der damaligen Welt. Sklaven setzen sich in den Grabstein und sagen: Ich war ein freier Mann, ich bin in das Territorium der Römer geschleppt worden, bin ein Sklave 25 Jahre gewesen. Jetzt, o Grabstein, empfange mich als freier Mann. Ja, also die Idee ist, in dem Augenblick, wo der gestorben ist, ist die Beziehung zu dem alten Meister beendet. Und man, das ist auch klar. Ja, der alte Meister, der steht da über dem Toten, ja, und der kann da noch so schreien und rufen. Der hat da keine Beziehung mit dem mehr. Ja, das Ding ist aufgelöst. Ja. So, und deshalb bringt Paulus hier diese Idee hinein, dass wir in dem Augenblick, wo wir auf die freie Rechtfertigung vertrauen, dass wir mit Christus, hoffentlich nicht noch eine Zecke, dass wir mit Christus gestorben sind. Oder wisst ihr nicht, dass wir, Vers 3, so viele auf Christus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind. So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Im Sinne ist sozusagen, wir durch die Taufe symbolisieren wir diese Einheit mit Christus, die passiert in dem Augenblick, wo wir glauben, wo wir ihm vertrauen. Die Einheit ist so stark, dass wir mit ihm mitgestorben sind. Damit ist unsere alte Beziehung zu einem alten Meister beendet und es gibt eine neue Beziehung mit ihm. Wir sind zu neuem Leben aufgeweckt, damit so wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, im Vers 4, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Also in gewisser Weise, wir als Sklave sind gestorben und sind neu auferweckt worden und sind ein völlig neuer Mensch und damit hat der alte Meister keine Herrschaft mehr in unserem Leben, sondern unser neuer Meister heißt Jesus Christus, unser Herr. Und wir leben ein völlig neues Leben in ihm, für ihn und mit ihm. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Jetzt habe ich euch ja versprochen, dass es interessant wird. Und hier wird es interessant. Und hier hat man oft viele Fehler gemacht in der Auslegung in der charismatischen Welt, weil die meisten Leute nicht gewusst haben, was das denn für eine Sprache ist. Ja? Und die Idee ist hier, wenn ein alter Mensch sozusagen gestorben ist, dann ist die Idee, dass ein Stück neuer Mensch ja auch irgendwie da ist. Ja? Und dann sind so all mögliche komischen Lehren entstanden, ja? Als dass wir sozusagen so ein bisschen, wie nennt man das, schizophren sind. Ja? Christen sind bestehen aus einem alten Menschen und aus einem neuen Mensch. Und der alte Mensch kämpft ständig mit dem neuen Menschen. Und wenn ich schlecht drauf bin, ja, dann ist es mein alter Mensch, der eben gerade Überhand gewonnen hat mit dem neuen Mensch. Und der muss dann durch, keine Ahnung, Ausübung der Geistesgaben oder wie auch immer, neu ertränkt und ersäuft werden, sodass der neue Mensch mich dominiert. Und irgendwie scheint der Leib auch richtig schlimm zu sein. Also dein Körper, an dem wird nichts Gutes gelassen, hier im Vers 6. Aber das Ganze ist alles ganz anders, als wir es denken, weil hier die Sklavensprache zustande kommt oder zum Tragen kommt. Als allererstes, der alte Mensch, wenn du jemanden fragst im Altertum, ich habe hier so einen Text, da steht was über alter Mensch, ja, erzähl mir doch mal, was das bedeutet. Ja. Dann sagt da jeder Grieche und jeder Römer, ja, in welchem Zusammenhang steht es denn da? Ja? Und dann sagst du, ja, muss irgendwas mit Sklaven zu tun haben, ja, weil es geht ja darum, einen alten Meister sind gestorben und so, ja. Und dann sagt er, eindeutige Sache, alter Mensch ist bei uns ein Sprichwort dafür, wie ein alter Sklave, der einfach so verhärtet ist, dass er keine neuen Tricks mehr lernen kann. Ja, also könnt ihr euch daran erinnern, wir haben so, und das ist jetzt so ein ganz interessantes Phänomen. Ein Wort hat, je nachdem in welchem Kontext du das verwendest, ganz spezifische Bedeutungen. Also, ich habe das Beispiel schon mal oft in der Bibelschule verwendet, das Wort laufen. Was bedeutet das Wort laufen?
Schnell gehen.
Also, wenn meine Nase läuft, geht sie wohin? gut. Ja, na gut. Bei der Nase ist die Nase ist nicht in Bewegung, ja. Da läuft nichts. Ja. Das Wasser, es hat eben völlig, je nachdem, wie du, in welchem Kontext du das verwendest, ja, wenn das Wasser läuft, ja, wenn die Nase läuft, ist das ganz anderes, als wenn der Traktor läuft, der Läufer läuft oder die Waschmaschine läuft. Du musst immer gucken, in welchem Zusammenhang du das verwendest. Ja. Also verwendest du das Wort laufen mit Waschmaschine, weißt du genau, das bewegt sich nicht von einem Ort zum anderen, sondern das Ding dreht sich, hoffentlich. So, und je nachdem, was das Umfeld des Wortes ist, das Umfeld drückt dem eigentlichen Wort seine Bedeutung auf. So, Mensch, wenn jemand dem Wort oh Mensch in der Gerichtssprache begegnet, bedeutet das? Oh Angeklagter. Ja? Wenn alter Mensch dir begegnet in der Sklavensprache, bedeutet das, ein alter Sklave wird verkauft oder gekreuzigt oder wie auch immer. Das ist ein alter Mensch, der lernt nichts Neues mehr dazu. Der ist in gewisser Weise wertlos. Ja? Den kannst du nicht mehr verändern. Ja? Du kannst nicht einen sogenannten alten Menschen zu verkaufen, dafür erwarten, dass du 400 Denare dafür kriegst, weil er plötzlich Schmiedehandwerk lernt oder so, was er vorher nicht kannte. Ja? Sondern die Idee des alten Menschen, das ist in der Antike ein Ausdruck für jemanden, der ist so eingefahren, der kann nicht anders. Der kriegt auf dem Markt, der hat ja auch keinen Wert mehr. Ja, der muss nur noch durchfüttern. So, wer es übrigens lesen will, wo das zum Beispiel steht, weiß nicht, ob es irgendjemanden interessiert. Ich habe es mir auch irgendwo aufgeschrieben. Wer in die Bibliothek gehen will, das Wort alter Mensch kommt vor in dem römischen Roman Daphne und Chloe im Kapitel 4, Vers 8. So. So, und jetzt macht es auch Sinn, ja? Wir mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es mit. So, denn wir erkennen dies: der alte Mensch, ja, der nicht anders konnte, ja, der nur, wo Sünde der Sklavenmeister war, der lernt keine neuen Tricks, der lernt keine Gerechtigkeit, ja? Der alte Mensch, der war nur noch dazu da, der musste sterben, der musste umgebracht werden. Unser alter Mensch wurde mit Jesus mitgekreuzigt. Also es ist nicht ein Teil von dir, sondern du als Sklave der Sünde wurdest in Christus durch unsere Verbindung mit ihm, als du an ihn geglaubt hast, gekreuzigt. damit der Leib der Sünde abgetan sei. Das ist natürlich ein schwieriges Wort und im Deutschen kommt das, das ist eben leider so, so wenn man auch, keine Ahnung, manchmal hat man es ja, wenn man ein Lobpreislied ins Deutsche übersetzt, ja, man verliert manchmal einfach ein bisschen von dem poetischen Impact, ja, weil es manchmal nicht klappt, ja, und wenn du Shakespeare ins Deutsche übersetzt, ja, das klingt also trocken, ja, genau wie wenn du Goethe ins Holländisch übersetzt. So. Das funktioniert eben einfach nicht. Ja? So. So, und Leib der Sünde, da denken wir, irgendwas stimmt mit unserem Körper nicht, hat aber nichts mit unserem Körper zu tun, weil es ein Fachwort. Guckt denn hier, ich habe es euch hier mitgebracht. Ich habe euch einen Zusatz zu den Zollgesetzen der Provinz Asien mitgebracht. Habe ich euch, glaube ich, gestern schon da was davon kurz erzählt. Wurde 52 nach Christus beschlossen. Die Inschrift ist von 62 nach Christus, also fast genau zu der Zeit, als der Römerbrief geschrieben wurde. Und hier steht Folgendes drin in der Zollinschrift. Wer immer einen neuen männlichen Sklaven, und hier steht das typische Wort für Doulos, das wird ganz oft verwendet, ist der männliche Sklave. Das ist das Wort, was Paulus ganz am Anfang für sich verwendet. Ich bin ein Doulos Jesu Christi. Oder wer einen weiblichen Sklaven, die Doule, also dasselbe Wort, bloß mit einer weiblichen Endung, ich muss hier wieder so machen, in die Provinz Asien bringt, muss diesem dem Zollbeamten oder seinem Assistenten an diesem Ort anzeigen. Sein Name, also der Name des Sklaven, soll an der Zollstation registriert werden, und zwar an dem Ort, an dem es Zollstationen der Provinz für Zölle und Einnahmen gibt. Dort soll der Sklave, und jetzt verwendet der Text, der griechische Text, nicht das Wort Doule oder Doulas hier oben, sondern hier verwendet der griechische Text das Wort Soma. Und das ist das Wort hier. Das ist das Wort Leib. So soll der, eigentlich wörtlich steht so soll der Leib, nachdem er mit dem Siegel der Gesellschaft versiegelt wurde, in die Provinz ein- und ausgehen. Und was meint die Zollbeamten damit? Dass der Sklave, nachdem er das Siegel gekriegt hat, dann kann er rein oder raus. Wenn an der Zollstation kein Zollbeamter oder Assistent zu finden ist, dann in der nächsten Stadt, je nach größeren Rang, lass ihn registrieren. So, was wir aber hier wissen, ist, dass wieder dieses Wort Soma, das heißt manchmal Leib, manchmal Körper. Aber in der Sklavensprache, könnt ihr euch daran erinnern, die Umgebung drückt dem Wort seine Bedeutung auf. Bedeutet das Wort Leib der Sklave. Das heißt, wenn man jetzt hier das wörtlich übersetzen müsste, würde das heißen, wir erkennen dies, der alte Sklave, der nicht mehr anders kann, der musste mitgekreuzigt werden, damit der Sklave, jetzt sind wir im 6, Kapitel 6, Vers 6, damit der Sklave der Sünde, das ist ein sogenannter Genitiv, und das ist ganz leicht, dieser Genitiv ist das sogenannte Genitiv oder zweite Fall des Besitzes. Also wenn ich zum Beispiel sage, das ist das Glas des Dirk, dann will das damit ausdrücken, das ist mein Glas. Also theoretisch würde ich besitze das, ist in dem Augenblick in meinem Besitz. Ja. Und hier ist es, damit der Leib der Sünde abgetan sei, bedeutet der Sklave, das Wort, was im zweiten Fall steht, ist der Eigentümer. Das ist das Handy von Winston. Bedeutet, Winston ist der Eigentümer, Winston steht im zweiten Fall, weil es durch das Wort des angezeigt wird. Winston ist der Eigentümer vom Handy. Und wenn hier steht, der Leib der Sünde, bedeutet das, es ist der Sklave, welchem der Sünde gehört. Sünde ist der Eigentümer. Der Sündesklave. Genau. Das Wort abgetan ist auch ein bisschen unglücklich. Das heißt so viel wie, der rechtliche Besitzanspruch des Falles, des Genitives erloschen wird. Das ist auch ein Wort wieder aus der Gerichtssprache. Das heißt, hier werden die Besitzansprüche, man nennt das im Englischen, they will be legally voided. Also die Besitzansprüche werden zu null und nichtig gemacht. So, also hier kommt die Idee, aufgrund dessen, dass wir Christus vertrauen, sind wir mit ihm mitgekreuzigt worden, der alte Mensch ist gestorben, sodass die Besitzansprüche der Sünde, weil sie nämlich unser Meister waren, komplett annulliert wurden. Hat keine Besitzansprüche mehr über unserem Leben. Und falls wir denken, dass wir es nicht richtig verstanden haben, das Komma erklärt sie uns nochmal. So, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Ne, jetzt macht's perfekten Sinn. Die Sünde hat ihren Besitzanspruch vollkommen verloren. Damit ist unsere Pflicht, diesen alten Meister zu dienen, ist komplett erloschen. Denn wer gestorben ist, wissen wir schon, ist freigesprochen vom Besitztum. Ja, also wenn du gestorben bist, hat der alte Meister nichts mehr zu sagen. Wenn wir aber mit dem Vers 8, wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir mit ihm auch leben werden, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt ist, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Sprich, wir hatten vorher hatten wir drei Herren. Wisst ihr noch, kennt ihr noch die drei Herren? Die Co-Regenten? Tod uns Gesetz. So, und jetzt, ja, vom ersten sind wir schon befreit worden. Ja? Wir sind selber gestorben, sodass die Besitzansprüche der Sünde, der ehemalige Herrscher, der ehemalige Sklavenmeister waren, sind schon weg. Und jetzt sagt Paulus, jetzt redet er noch über die anderen. Und den Tod, den hat er auch noch kaputt gemacht. Weil Christus ist gestorben, ist auferstanden, über ihn hat der Tod keine Macht mehr. Dadurch, dass wir in Christus sind, dass er unser neuer Meister ist, hat der Tod über unser Leben auch keine Macht mehr. So, der zweite Co-Regent hat sich auch erledigt. Ja? Er ist auch aus unserem Leben rausgeschmissen worden. Und die Implikation ist, dann fliegt der dritte Regent auch aus unserem Leben raus. Ja? Und das Gesetz hat so keine sofortige Wirkung mehr für unser Leben, wie es früher war. Denn was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben, als die Idee der Sünde gestorben ist, als Sühneopfer für Sünder. Was er aber lebt, lebt er Gott. So auch ihr, haltet euch der Sünde für tot. Also die Idee ist, die Sünde ist nicht mehr dein Meister. Gott aber lebend in Christus Jesus. Das heißt, die Idee ist, die Macht der Sünde in deinem Leben ist gebrochen und du lebst jetzt für Gott. Dein neuer Meister ist Gott. So, erstmal bis dahin. Selbstverständlich. Ja, das ist implizit, dass der Text sagt es noch nicht direkt, aber die Idee ist, wenn du das weiterdenkst, gehört das mit dazu. Co-Regent 1 kam als erstes, brachte als Co-Regent den Tod mit und später kam die Sünde, kann er noch schon sagen, para erkomai, kam mit der Sünde einher, brachte Co-Regent Nummer 3 mit. So, jetzt ist Regent 1 hat sich erledigt, seine Rechte wurden annulliert, weil wir gestorben sind. Co-Regent 2 hat auch seine Macht über unserem Leben verloren, weil wir in Christus sind und zu ihm gehören und der Tod über Christus keine Macht mehr hat. Und implizit ist, das sagt jetzt Paulus noch nicht, aber das kommt gleich, das Gesetz hat auch ausgedient. Wenn Regent 1 und 2 verschwunden sind, was will dann das Anhängsel, der Anhänger? Hat keine Macht mehr über uns. Das wird er dann gleich sagen. Das kommt noch. Noch ist es implizit. Ja? Noch musst du mir so glauben. Ja? Aber du wirst das gleich sehen. Gleich sagt das explizit. Schwarz auf weiß. So herrsche nun nicht mehr die Sünde in eurem sterblichen Leib. Hier wird Leib also nicht mehr als Sklavenleib verwendet, sondern dadurch, dass er sterblich sozusagen rein gemacht hat, wird das definiert als dein natürlicher Leib. Dass er seine Sünden gehorche. Stellt nicht eure Glieder, damit meint er nicht deinen kleinen Finger, deinen Ringfinger, deinen Mittelfinger, sondern die Idee ist, stellt ihr euch eigentlich, ihr Glieder von Jesus Christus, nicht der Sünde zur Verfügung als Werkzeug, sondern die Idee ist, wir gehören zu Christus. Wir sind seine Glieder. Wir sind dazu da, ihm zu dienen. Deshalb stellen wir uns nicht mehr zur Verfügung der Ungerechtigkeit, weil das ein anderer Meister, sondern wir stellen uns Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten. Und wir, die Glieder, stellen uns Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit dar. Denn die Sünde, jetzt kommt's explizit, denn die Sünde wird nicht über euch herrschen. Hier steht nicht, sie soll nicht herrschen, sondern sie wird nicht herrschen. Denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Dieses Wort unter ist ein Fachterminologie für den Ausdruck eines Sklaven. Ja, du fragst, es gibt so einen Ausdruck, so einen halben Witz, ja, so ein bisschen Wahrheit ist dran. Wie fängst du in Holland als Deutscher am leichtesten eine Schlägerei an? Du. Du gehst einfach nach Amsterdam und sprichst den Holländer an und fragst, bist du auch ein Deutscher? Ja? Und wie fängst du in Rom am einfachsten eine Schlägerei an? Du fragst den freien Bürger, unter wem bist denn du? Weil du fragst ihn damit, wessen Sklave bist du? Wessen Sklave bist du? Und das ist natürlich ein Insult, das ist natürlich eine Beleidigung höchsten Grades. So, jetzt ist explizit. Die Sünde wird nicht mehr über euch herrschen. Das heißt, sie hat ihre Macht verloren. Warum hat sie ihre Macht verloren? Weil der Dritte ebenfalls im Bunde, weil der dritte Korrigent rausgeschmissen wird. Du bist nicht unter Gesetz. Ja? Du bist nicht der Gesetzessklave mehr, sondern du bist unter Gnade. Heißt, du hast einen neuen Regenten. Du wurdest abgelöst. Eine Regentenablösung. Eine Meister. In gewisser Weise einen Verkauf. Eine Emanzipation, also eine Freilassung zu einem neuen Herrn hin. Und übrigens, wenn es hier heißt, stellt eure Glieder nicht der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und ihr Glieder als Werke Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Was denkst du, wie man das praktisch macht? Ganz vorsichtig, wie man das ganz praktisch macht. Ja? Die Idee klingt ja so, es klingt ja fast so ein bisschen wie, seid schön lieb. Ja? Aber was Paulus hier sagt, ist, ihr seid Sklaven und ihr sollt einem neuen Meister dienen. Wie macht man das ganz praktisch? Und beachtet das Nummer 14. Denn, wie macht man das ganz praktisch? Nee. Es geht in die richtige Richtung, aber ich hätte es gerne noch etwas präziser. Noch präziser. Aber es geht in die richtige Richtung. Paulus hat das Thema noch nicht verlassen, ja? Richtig, ja. Wie dienen wir unserem neuen Herrn? Das Wort denn sagt, Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Wir dienen unserem neuen Herrn, indem wir komplett auf seine Gnade vertrauen und nicht dem Gesetz als Werke Gerechtigkeit. Das heißt, wenn er hier sagt, im Vers 12, nun herrscht die Sünde nicht mehr in eurem sterblichen Leib, stellt euch nicht der Sünde zur Verfügung, bedeutet nicht, oh, jetzt muss ich aber schön lieb sein, muss ich schön aufpassen und darf nicht mehr sündigen, sondern die Idee ist, du kriegst die Herrschaft der Sünde los, indem du auf freie Gerechtigkeit vertraust, indem du der Gnade vertraust, indem du dich deinem neuen Meister zuwendest. Und dein neuer Meister heißt Christus, freie Gerechtigkeit und Gnade. Nee, sondern die Idee ist, du versuchst ja, so die Idee ist, bleiben wir in Sünde? Haben wir mit Sünde als Meister eine Bleibevereinbarung? Ja? Können wir ein bisschen weiter sündigen? Und Paulus sagt, nein, die Beziehung ist gebrochen. Und wie wir jetzt praktisch heilig leben, wie dieser Prozess der Heiligung in Gang kommt, ist nicht, indem wir es aufs Gesetz gucken und sagen, Nummer 333, war nicht lügen, nicht stehlen, nicht betrügen. Nummer 334 war keine gemischte Kleidung anzuziehen. 335 war kein Schweinefleisch, keine Krebse, keine. Nummer 337 war das. Sondern die Idee ist, wie wir jetzt Christus dienen, ist, dass wir ganz auf seine Gnade vertrauen. Und dann ist diese Idee des Paulus, ist, dann wird dieser Prozess freigesetzt. Ja? Du willst Heiligkeit? Vertrau ganz auf Gnade, sagt Paulus. Ja? Du willst in Heiligkeit wachsen? Geht gar nicht anders. Du musst auf freie Gerechtigkeit vertrauen. Ja, was er hier damit sagen will, ist, er argumentiert konträr zu dem, was der Jude von ihm will. Der Jude sagt immer, nein, ich will das Gesetz aber nicht loslassen. Ich will das behalten, weil wenn du das Gesetz loslässt, ja, dann fallen die alle in Sünde. Dann wären das richtige Schweine. Und Paulus sagt, es ist ganz andersrum. Solange du sie unter das Gesetz stellst, bleibt das Gesetz und mit dem Gesetz der Meister, der Sündenmeister und der Todesmeister. In dem Augenblick, wo du sie aus dem Gesetz befreist und sie vollkommen auf Gnade vertrauen und vollkommen auf die freie Gerechtfertigung, bist du frei von den anderen Meistern. Und sie haben in dem Augenblick keine Herrschaft mehr über dich. Ja. Aber sie kommt, indem du kontinuierlich deinen Blick auf geschenkte Gerechtigkeit stellst. Ja, das würde ich mit dir in einem Zweiergespräch ausdiskutieren, was denn das jetzt genau ist. Ja,
ja. Ja, schon. Ja.
Ja. Also sagen wir so, es geht ja auch nicht dadurch, dass wir komplett alle Werte über Bord werfen. Ja? Es gibt ja trotzdem, in Anführungsstrichen, das Gesetz Christi, ja, und 9 der 10 Gebote werden im Neuen Testament wiederholt. Das heißt, wir sind nicht gesetzlos im Sinne von, wir schmeißen das Gesetz weg und haben, es interessiert uns überhaupt nicht mehr. Das stimmt ja nicht. Aber es ist die Frage, dass das Gesetz, so wie es gegeben ist, hat keine direkte Anwendung erstmal für den Christen, sondern der Christ muss, wenn er heilig leben will, erstmal auf die freie Gerechtfertigung schauen, die Christus ihm geschenkt hat. Willst du was dazu sagen?
Ja. Ich finde, dass es schlimm ist, wenn ich dem Gesetz folge, weil ich es muss, weil mir das jemand vorschreibt. Aber ganz gut ist es, wenn ich dem Gesetz folge, weil ich das will. Weil ich, ja, weil Gott mich befähigt, nicht auf meine eigene Kraft, sondern ja, durch mich ist ein guter Mensch, der meinen Nächsten genießt.
Also ich denke, zu Vincents Frage, ja, zurückzukommen, es ist erstmal, ich denke, Erstmal muss ein Mensch, um überhaupt von neuem geboren werden, muss er darauf vertrauen, dass Gottes Gnade ihn allein rettet. Ohne dem wirst du nicht von neuem geboren. Ja. Und dann, ich meine, ja, dann hängt natürlich, sagen wir mal, immer so ein bisschen Restballast, tragen wir immer noch ein bisschen rum, der eben auch, wo unser Sinn erneuert werden muss, wo unser Sinn verändert werden muss. Ich würde jetzt nicht sagen, dass in dem Augenblick, wo wir immer so ein bisschen in diesen Druck kommen, naja, das Gesetz, ohne das Gesetz fliege ich aber gleich wieder raus, ja, dass wir damit immer automatisch die Gerechtigkeit, die wir haben, verlieren. Aber ich glaube, eine gewisse Gesetzlichkeit hindert uns daran, ja, wirklich in Heiligkeit durchzubrechen. Gute Frage. Das ist eine gute Frage. Ich denke, es ist ein bisschen ein seelsorgerliches Problem, weil wenn ich mit so einer Person reden würde und sie sitzt vor mir und sie sagt, ich glaube echt, ich gehe in die Hölle. Und ich würde sie nachfragen, okay, wirklich, wirklich? Oder ist noch ein Fünkchen Hoffnung? Ja. Und meistens ist es so, es ist die Angst, die die Hoffnung überlagert. Aber die Hoffnung ist eigentlich da. Und der Glaube ist eigentlich da. Ich würde, das ist wahrscheinlich eher das Phänomen. Ich glaube nicht, dass die Person wirklich verloren ist, ja, sondern sie muss sich eigentlich zurückbesinnen, was eigentlich wirklich da ist. Ich meine, mir geht es auch so in meinem Leben manchmal, ja. Laufe ich täglich mit dieser Vorfreude auf den Himmel, dankbar erlöst zu sein, ja, oder gibt es manchmal Momente, wieso? Nicht den Kopf schütteln, Daniel. Du sollst mich unterstützen, nicht die Wahrheit sagen. Oder gibt es Momente des Zweifels, ja? Oder gibt es Momente in meinem Leben, wo auch durchaus, ich sage mal so, Zweifel mit Angst in meinem Herzen, ja, anfängt Raum zu gewinnen, ja. Ja? Und bei manchen Menschen ist es einfach mehr als bei anderen. Aber ich denke, dieser Funke Glauben, ja, eigentlich bin ich ja wirklich gerettet aufgrund seiner großen Gnade. Der ist da. Und ich glaube, den muss man, den sollte man anfachen in der Situation. Denkst du nicht, oder? Was denkst du?
Ich denke schon. Ja. Ich denke, dass jemand, der glaubt, dass er seine Rettung verlieren kann, unter bestimmte Umstände und unter diese Umstände stirbt, er seine Hoffnung nicht verloren.
Ja, glaube ich auch. Ja, richtig. Ja. Richtig. Ja, das glaube ich auch.
Und das hat diese Person gemacht, ja, oder nicht gemacht. Ja. Wenn
sie
es gemacht hat, dann ist es so.
Genau.
Und irgendwann guckt er auf die Wellen und fängt an zu sinken. Und Jesus hat ihn ja trotzdem rausgeholt. So ein bisschen.
Ja, er hat aber den Mut, Herr, hilf mir zu sagen.
Ja. Das ist genau das, was Paulus hier anfängt zu sagen. Wer glaubt, dass er frei gerechtfertigt ist und jetzt einen Freifahrtschein hat, hat den Anfang nicht verstanden. Ja? Der hat nicht wirklich verstanden, was passiert in dem Augenblick, wo du nämlich freier Rechtfertigung glaubst.
Genau.
Richtig. Und dann Paulus, was Paulus sagt, ist, in dem Augenblick, wo du freier Gerechtfertigung vertraust, wechselst du den Meister. Du wechselst den Meister. Und es herrscht jemand Neues über dich. Sprich, der dominante Einfluss in dein Leben ändert sich. Ja, wenn es um Herrschaft geht, heißt, wer beeinflusst dich denn die ganze Zeit? Ja, wenn solange du aufs Gesetz vertraust, ja, beeinflusst dich das Gesetz, Sünde, Gnade und der Tod. Ja. Sobald aber du auf freie Gerechtfertigung vertraust, hast du einen neuen Meister. Und dein dominanter Einfluss ist jetzt Leben, Gerechtigkeit, Gnade, Jesus Christus. So, 15. Wir sind beim Thema. Was nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Ja, also Gesetz hat uns nichts mehr zu sagen, können wir das sündigen? Wir sind da unter der Gnade. Das sei ferne. Wisst ihr nicht, wem ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum Gehorsam, dessen Sklaven ihr seid, dem ihr gehorcht? Ihr seid entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart. Also wir haben erstmal, Sünde war unser Meister. Von Herzen aber geglaubt habt, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Das heißt, hier gibt es, diese Idee ist Herrschaftswechsel. Ihr wart Sünder, ihr habt jetzt übergeben ans Evangelium. Freigemacht von der Herrschaft der Sünde, seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Was ist das für eine Gerechtigkeit? Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Ja, noch präziser? Ist das dein gutes Verhalten hier, Sklave der Gerechtigkeit? Sondern? Das Gerechtigkeitsgeschenk. Ihr seid Sklaven der geschenkten Gerechtigkeit, der geschenkten Rechtfertigung geworden. Ich rede menschlich, das heißt, wegen der Schwachheit eures Fleisches. Das heißt, Paulus sagt, okay, lass mich ein richtig krasses Beispiel nennen. Ja, das ist so eine, diese Art zu sagen, ich rede menschlich, ist fast so eine Entschuldigung, wie so, entschuldigt mein Lutherdeutsch. Ja, aber ich muss euch was in krassesten Beispielen sagen. Denn er benutzt jetzt ein Bild aus der Sexualität. Hallo. So wie ihr euch, wie ihr einst Sklaven der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit wart. Die Unreinheit ist sexuelle Unreinheit. Das heißt, hier ist die Idee, ihr wart Sklavenprostituierte. Ja, das ist ein ganz krasses Beispielbild. Ja, so, das ist so ein schauriges Bild aus dem ersten Jahrhundert. Also, ja, so ein Sexsklave. Und der Gesetzlosigkeit zur Verfügung gestellt habt, so stellt jetzt eure Glieder zur Verfügung als Sklaven der Gerechtigkeit. Was für eine Gerechtigkeit? Geschenkengerechtigkeit. Zur Heiligkeit heißt, in dem Augenblick, wo du an freie Rechtfertigung glaubst, geht der Prozess der Heiligkeit los. Vorher warst du Sklave der Sünde. Vorher konntest du gar nicht anders. In dem Augenblick, wo du Sklave der Rechtfertigung geworden bist, bewegt es in dir einen Prozess zur Heiligkeit. Als ihr Sklaven der Sünde wart, Vers 20, wart ihr frei gegenüber der Gerechtigkeit. Also da hat die freie Gerechtfertigung hatte nichts in deinem Leben zu sagen. Da kommt die Idee her, du kannst nur einem Meister dienen. Sklave der Sünde heißt, die Gerechtigkeit hat nichts in deinem Leben zu sagen gehabt. Welche Frucht hattet ihr damals? Ist die Idee davon, du bekommst Lohn und du bekommst Zusatzleistung von deinem Meister. Welche Zusatzleistung habt ihr denn damals bekommen? Ja? Dinge, die ihr euch jetzt schämt, als ihr ein Sklaven der Sünde wart. Denn das Ende davon ist der Tod. Jetzt aber von der Sünde freigemacht und Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure Zusatzleistung zur Heiligkeit. Das Ende aber ist das ewige Leben. Jetzt kommt Vers 33, denn der Lohn der Sünde, das ist dieses griechische Wort, Hopsion, das ist das Wort, was immer und ausschließlich für den wöchentlichen Lohn des Sklaven gebraucht wird. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber, das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Die Idee ist, unserem neuen Herrn. Er ist der neue Meister. Das heißt, die Idee ist eben, dass Paulus hat die Idee nie verlassen. Er fragt immer, auf der einen Seite hat er das Herrschertrio Gesetz, und manchmal verwandelt er immer so ein bisschen Bilder, aber er hat Gesetz und Sünde auf der Seite, freie Gerechtigkeit, Gnade Jesus Christus auf der anderen. Und er sagt, wem willst du dienen? Welchem Meister willst du dienen? Du darfst dir wählen. Wenn du sagst, ich möchte aber dem Gesetz dienen, durch das Gesetz gerechtfertigt werden, sagt der Paulus, wirst du automatisch Sklave der Sünde. Und wenn du denkst, dass du arbeiten kannst für Rechtfertigung, wenn du arbeiten kannst für Gott, ja, du kriegst einen Lohn. Ja, dein Meister zahlt dir Lohn aus. Aber der wird nie dazu führen, dass du freigesetzt wirst. Denn den Lohn, den dir die Sünde zahlt, ja, ist der Tod. Wenn du aber freie Rechtfertigung vertraust, ja, gibt Gott dir eine Zusatzleistung, gibt ein neuer Sklavenherr, gibt dir etwas, ja, und das ist ewiges Leben. Doch jetzt 7 wird auch richtig gut. Oder wisst ihr nicht, Brüder, ich rede zu denen, die das Gesetz kennen, dass das Gesetz über den Menschen herrscht, solange er lebt. Das Beispiel, was er vorhin kurz angesprochen hat, nochmal ausführlich gemacht. Denn die verheiratete Frau ist durchs Gesetz an den Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie losgemacht von dem Gesetz des Mannes. So wird sie nun, während der Mann lebt, eine Ehebrecherin genannt werden, wenn sie eines anderen Mannes wird. Also wenn sie zwei Meister hat, zwei Bindungen hat, ja, ist sie eine Ehebrecherin. Geht nicht. Ja. Sie kann immer nur einen Partner haben. Wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie frei vom Gesetz, sodass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie eines anderen Mannes wird. So seid auch ihr, das war das Predigtbeispiel, jetzt kommt die Erklärung, so seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz nach gestorben, durch den Leib des Christus. Um einem anderen zu gehören, des aus dem Toten Auferweckten, damit wir Gott Frucht brächten. Das heißt, ist immer noch die Frage, können wir in Sünde bleiben? Lass uns doll sündigen. Und Paulus sagt, nee, es hat ja einen Herrschaftswechsel stattgefunden. Du bist gestorben. Der alte Sünde hat deine Macht über dich verloren und du gehörst einem neuen, du hast den neuen Meister. So, jetzt, denn als wir im Fleisch waren, das ist ein bisschen schwierig, aber was denkt ihr, will Paulus damit beschreiben, wenn er meint, als wir im Fleisch waren? Ja, als wir im Fleisch waren, heißt, als wir der alte Mensch waren. Aber was bedeutet der alte Mensch zu sein? Als wir noch Sklave des Gesetzes waren, als wir Sklave der Sünde waren. Im Fleisch zu sein hat nichts damit, das ist also die Idee, im Fleisch zu sein, hat nichts damit zu tun, dass du Christ bist und früh mal nicht den Heiligen Geist gehört hast, sondern eine eigene Begierde nachgegangen bist. Du bist im Fleisch. Ja? Also ich höre das manchmal, ich habe so einen ganz lieben Bruder in Dresden, ja? Aber dem versuche ich das auszureden, ja? Aber er schafft das einfach nicht. Ja? Jedes Mal, wenn ihm irgendein prophetisches Wort nicht fällt oder es gefällt oder so, sagt er, ja, das war vom Fleisch. Ja? Du lebst im Fleisch. Ich sage so, ich lebe überhaupt nicht im Fleisch. Ja? Oder wenn was nicht funktioniert in der Gemeindearbeit, ja, vielleicht war der Geist Gottes nicht mit dir, das hast du aus dem Fleisch herausgemacht. Ich sage so, hör auf mit deiner Terminologie, ja, die du aus dem Römerbrief geborgt hast, ja, die nichts mit unserer Erfahrung zu tun hat. Ja. Im Fleisch zu sein, was bedeutet im Fleisch zu sein? Hier, das kommt das erste Mal vom Römerbrief. Von wem redet Paulus? Im Fleisch zu sein heißt unterm Gesetz zu sein. Im Fleisch zu sein heißt als Jude zu versuchen, die Leiter nach Gott zu erklimmen, indem ich das Gesetz halte. Das ist eine Definition für im Fleisch zu sein. Denn als wir im Fleisch waren, oh, ist immer noch, sorry, es tut mir leid, es wird so richtig langweilig nach einer Weile, weil, aber sorry, Paulus verlässt einfach das Thema nicht. Ja? Der Jude sagt immer, das Gesetz ist gut, das Gesetz hältst du, du brauchst das Gesetz, um zu Gott zu kommen. Ja? Und Paulus sagt, Gesetz ist Fleisch zu sein. Und was im Fleisch, was passiert, ist, wenn du versuchst, das Gesetz zu halten, um zu Gott zu kommen, es wirkt die Leidenschaft der Sünden, die durch das Gesetz erregt werden. Ja? Wir sehen, das ist eine tolle Definition vom Fleisch, hat das nicht verlassen. In unseren Gliedern, um dem Tod Frucht zu bringen. Jetzt sind wir aber vom Gesetz losgemacht, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, sodass wir in dem Neuen des Geistes dienen und nicht in dem Bunten, in dem Alten des Buchstabens. Das heißt, und hier kommt es interessant, hier kommt zum ersten Mal die Idee des Geistes. Seht ihr das Geist, der Geist? Ja, das erste Mal, dass dieses Wort im Römerbrief jetzt vorkommt, oder dass die Idee des Geistes vorkommt. Wir müssen uns, sorry, dass es hier keine so eine Tafel gibt, aber wenn ich eine Tafel hätte, würde ich hier schreiben. Ich würde links und immer rechts eine Kategorie machen. Links haben wir unsere Korrigenten und rechts haben wir unsere Korrigenten. Und Paulus führt neue Korrigenten ein. Links, Tod oder Sünde, Gesetz, Tod. Rechts, freie Rechtfertigung, Gnade, Jesus Christus, und jetzt führt er einen vierten Korrigenten ein, der Heilige Geist. Und er fragt immer wieder, welches System willst du? Willst du die freie Rechtfertigung? Dann kriegst du Gnade, Jesus Christus und den Geist als neuen Herrn. Oder willst du das Gesetz? So, und jetzt sind wir natürlich irgendwo angekommen, ja. Der Jude hat das schon längst mitgekriegt, hat das mitgehört, wie negativ Paul über das Gesetz redet. Ja? Und im Alten, und der imaginäre Gegner hat schon immer seine Hand gehoben und hat gesagt, warte, du implizierst, dass das Gesetz böse ist, dass das Gesetz falsch ist, dir haue ich gleich eins über. Ja? Und Paulus nimmt das wieder vorweg in einer typischen rhetorischen Debatte und sagt, was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Oh, es klang so. Das sei ferne. Die Sünde hätte ich aber nicht erkannt als nur durch das Gesetz. Denn auch von der Lust hätte ich nichts gewusst, wenn nicht das Gesetz gesagt hätte, lass dich nicht gelüsten. Die Sünde aber ergriff durch das Gebot die Erlegenheit und bewirkte jede Begierde in mir. Denn ohne Gesetz ist die Sünde tot. Also nicht im Sinne von tot, aber die Idee ist, das Gesetz hast du richtig aufgezeigt, dass deine sexuellen Begierden, anders als nach deiner Sehnsucht nach deiner Frau, falsch ist und Sünde ist. Und du kriegst das Gesetz aufgezeigt und deine Begierden werden noch größer. Sie werden noch stärker. Ich lebte einst ohne Gesetz, aber als das Gebot kam, lebte die Sünde auf und ich starb. Und das Gebot, das zum Leben gegeben, eigentlich zum Leben gegeben war, das heißt, dass Paulus sagt, eigentlich ist das Gebot gut, ja, gerade das erwies sich mir zum Tod. Nicht, weil das Gesetz falsch ist, sondern weil ich so ein furchtbarer Sünder ist, weil mit mir etwas nicht stimmt. Denn die Sünde ergriff durch das Gebot die Gelegenheit, täuschte mich und tötete mich durch dasselbe. So ist nun das Gesetz heilig und das Gebot heilig und gerecht und gut. Komma und in Klammern, aber ich bin das Problem. Ist nun das Gute mir zum Tod geworden? Das sei ferne, sondern die Sünde, damit sie als Sünde erschiene, indem sie durch das Gute mir den Tod bewirkte, damit die Sünde überaus sündiger würde durch das... Oh Gott, jetzt wird es schwierig. Ah. 13. Also die Idee ist einfach nur, dass die Sünde, dass die ganze Macht und dass die ganze Wucht der Sünde, wie schlimm es eigentlich ist, das hat das Gebot gebracht, es aufzuzeigen. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Das heißt, das Gesetz ist gut. Ich aber bin fleischlich. Was bedeutet fleischlich? Ja, unter die Sünde verkauft. Fleischlich heißt hier wieder, ich versuche, das Gesetz ist eigentlich gut, aber in dem Augenblick, wo ich versuche, durch das Gesetz zu Gott zu kommen, merke ich eigentlich, oh, die Sünde ist mein Sklavenmeister. In gewisser Weise ist es ein bisschen, ist, je mehr ich die Leiter nach oben steigen will und versuche, umso mehr sinke ich nach unten. Also fast wie so eine Art, du bist in so einem Schlamm, Sumpf, ja? Du versuchst zu strampeln, da rauszukommen und denkst, ich schaffe das, aber du gräbst dich immer tiefer. Ich bin unter die Sünde verkauft. Und könnt ihr euch daran erinnern, unter die Sünde verkauft heißt, die Sünde ist mein Meister. Denn was ich vollbringe, erkenne ich nicht. Denn nicht, was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Und hier, jetzt kommt es so langsam zu der großen Frage. Römer 7, Vers 15, Vers 25. Diskutieren Theologen, ja, seit Hunderten von Jahren, welche Situation beschreibt hier Paulus? Ist diese Person, die das hier beschreibt, ein Christ oder ein Nichtchrist? Ist das typisch auf unsere Situation, wie wir sie erleben, oder ist das eine Beschreibung, die für uns eigentlich nicht zutreffend ist? Und ich weiß, wenn man die Fachterminologie, ich nehme es gleich mal vorneweg, wenn man die Fachterminologie der Sklavensprache nicht kennt, liest man das und man denkt so, oh, hier erkenne ich mich wieder. Ich will oftmals das Gute und das mache ich nicht. Oh, das bin ich. Ja. Ich möchte für was anderes argumentieren. Ich möchte dafür argumentieren, dass das, was Paulus sagen will, ist, dass er unfrei ist. Dass er merkt, er will zwar das Gesetz halten, aber er merkt, jemand herrscht über ihn. Oder eine, in gewisser Weise eine Macht herrscht über ihn, die er nicht loskriegt, indem er versucht, das Gesetz zu halten. Könnt ihr daran erinnern, was der Sklave sagt, nachdem er freigesetzt worden ist, auf tausenden von Inschriften? Ich tue, was ich will. Das ist ein Synonym dafür, wie ich bin frei. Ich bin frei, ich bin frei, ich tue, was ich will. Und jetzt dreht das Paulus rum. Er dreht die typische Sklavensprache. Und wir wissen, dass er sich darauf anspielt, weil wir haben die ganze Zeit Sklavensprache. Er dreht das Ding rum und er sagt, ich weiß, ich bin unter die Sünde verkauft. Was er damit meint ist, die Sünde ist mein Meister. Sie beherrscht mich. Denn das, ich tue, nicht das, was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Was bedeutet das, wenn Paulus es rumdreht? Nee, was er sagt ist, er sagt ja, du musst ja dran denken. Ich meine, vielleicht habe ich es schon gesagt, und die Antwort ist zu einfach. Der Freie sagt, ich tue, was ich will. Und Paulus guckt sich an oder wie auch immer und sagt, ich tue, was ich eigentlich nicht will. Was? Also ist es eine Sklaverei. Er ist nicht frei. Nee, naja, er spricht nicht über seine jetzige Situation, sondern er benutzt sich, er personifiziert eine Gelegenheit, in der er sich selbst reingibt, einen hypothetischen Fall, als derjenige, der fleischlich ist. Ja? Denn er sagte hier, ich aber bin fleischlich. Also er nimmt an, okay, lassen wir uns mal das Szenario durchgehen, ich bin fleischlich. Fleischlich heißt, ich stecke im Morast, und versuche zu arbeiten und versuche zu strampeln. Unter dem Gesetz. Und was heißt das? Wer ist das? Ist unser typischer Jude aus dem ersten Jahrhundert. Genau.
Aber so wie ich das lese, dient das ja auch eigentlich als Erklärung dafür, dass das Gesetz doch gut ist. Weil er ja danach sagt, was ich nicht will, übe ich aus, also unter dieser Sklaverei.
Ja, genau.
Und das heißt ja eigentlich, dass das Gesetz doch gut ist und eigentlich ja. Das für mich vorgesehen hat, ja. Was gut ist.
Ja. Er sagt, mit meinem Verstand sagt, das sagt, mein Verstand sagt, das Gesetz ist klasse, das ist gut. Es ist heilig, es ist wunderbar, lass ich mich es machen. Ja. Das ist das. Er sagt mit seinem Verstand, das Ding ist super. Aber es tötet ihn. Es bringt ihn um. Er sinkt nur tiefer. Nicht was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Das, wo ich eigentlich gesagt habe, das Gesetz ist gut, ich mache aber blöderweise, ich mache genau das Gegenteil. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so stimme ich dem Gesetz bei, dass es gut ist. Nun aber vollbringe nicht ich mehr es, sondern die in mir wohnende Sünde. Das bedeutet nicht, dass Paulus hier sagt, ach Gott sei Dank, es bin nicht wirklich ich, ich kann mich entschuldigen, kann vor Gott sagen, ha, bin ich wirklich es, ja, ich habe irgendwie einen Gendefekt in mir, ja. Sondern was, das ist keine Entschuldigung, sondern das ist eine Beschreibung dessen, dass hier eine magische Kraft in ihm wirkt, die er nicht loskriegt. Aber es ist nicht eine äußerliche Kraft, die den eigentlich guten Paulus irgendwie vom Weg abbringt. Es ist etwas, dem er freiwillig zustimmt. Ja, es ist seine sündige Natur. Zwar nicht in seinen Gedanken sagt er, dass das Gesetz gut ist, aber es gibt in ihm so eine übernatürliche Macht, die ihn unterdrückt. Was Paulus will machen, ist, er will diesen Zustand, diesen schlimmen Zustand beschreiben. Er kommt von dem Ding nicht los. Nun aber vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. 18. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, und er redet nicht von seinem Körper, sondern er redet in seiner Natur als Mensch, der versucht zu strampeln, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist bei mir vorhanden. Ich sage immer noch dem Gesetz, klasse, aber das Vollbringen des Guten nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern ich übe das Böse aus, das ich eigentlich nicht will. Und das tue ich. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so bringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Die hat irgendeine Macht. Der kommt nicht von dieser Macht los. Ich finde also das Gesetz, dass bei mir, der ich das Gute will, nur das Böse vorhanden ist. Ich habe nach dem inneren Menschen Wohlgefallen am Gesetz Gottes. Ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt, unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern wohnt. Ich elendiger Mensch, wer wird mich retten von diesem, könnt ihr euch daran erinnern, Leib? Sklave, oh nein, des Todes. Das heißt, was er jetzt macht, jetzt kommt es richtig schlimm. Das habe ich hier irgendwo mal. Er merkt, Paulus merkt die ganze Zeit, er ist ein Sklave der Sünde. Die Sünde beherrscht ihn. Und dann plötzlich merkt er auch noch was Schlimmeres. Oh nein, ich elendiger Mensch. Und wir haben diesen Ausdruck auf den an den Lippen von Sklaven, die weiterverkauft werden. Ja. Der Weiterverkauf ist gefürchtet, weil du weißt nicht, was dein neuer Meister bringt. Ja, hier haben wir es. Hier haben wir die Galeere. Ja. Hier wirst du an die Galeere weiterverkauft. Er sagt, nicht nur, dass die Sünde mein Meister ist, sondern jetzt verkauft mich die Sünde auch noch. Sie verkauft mich an den Tod. Und er sagt, wer wird mich retten, davon ein Sklave des Todes zu sein? Und eine Sache ist klar, jetzt sind wir wirklich am Ende. Er hat da so drauf reingedroschen, ja, eine andere Antwort gibt es nicht mehr, ja. Er hat aufgegeben zu sagen, zum Gesetz zu gucken und zu sagen, Gesetz, hilf mir, ja. Und er sagt, wer wird mir helfen? Ich, elendiger Mensch, die Sünde verkauft mich weiter, einen schlimmen Meister. Und dann dreht er sich rum und sagt, ich danke Gott, durch Jesus Christus, unserem Herrn, Der neue Meister. Wer wird mich retten vor dem alten Meister des Todes? Mein neuer Meister, mein Jesus Christus hat mich vor dem Weiterverkauf bewahrt. Und damit ist so an einem Höhepunkt angekommen. Ja? So, die einzige Art und Weise, wie du das Ding loskriegst, ja? Ich weiß, es sind mehrere Kapitel, irgendwie wie so eine Art Tretmühle, aber das Ding ging einfach in den Juden im ersten Jahrhundert nicht rein. Und Paulus hat das Ding reingehämmert und reingehämmert und reingehämmert und gesagt, deine Situation ist hoffnungslos. Es sei denn, du guckst auf Jesus Christus und sagst, du allein bist meine Gerechtigkeit. Und das macht er hier und sagt, ich danke dir, Gott. Du bist mein neuer Herr. Du hast mich befreit. Der alte Meister ist Gott. Ist vorbei. So. Und dann passiert Folgendes. Zum Schluss kommt jetzt nochmal, das ist wie so eine Art Türangel. Ja? Es ging immer noch so um die Beschreibung des alten Zustandes. Der alte Zustand ist schlecht, daraus rettet mich keiner. Dann kommt diese Türangel hier, die zeigt schon die Hoffnung auf. Wow, die Rettung ist da. Dann kommt die Türangel von dem anderen Ding, was nochmal zusammenfasst, was das Schlimme war. Nun diene ich mit dem Sinn Gottes Gesetz, mit dem Fleisch, aber der Sünde Gesetz. So, und dann kommen wir oben drüber und wir kommen zu der Beschreibung des neuen Menschen. Das Leben in Christus jetzt, freigemacht von Gesetz, Sünde und Tod. Derjenige, der auf freie Rechtfertigung hofft. Und da sind wir in Kapitel 8. Ja. Sind beide Synonyme. Weißt du, Paulus geht ja immer, er verfolgt ja immer diesen Strang. Auf der einen Seite muss er sagen, das Gesetz ist gut, das Gesetz ist heilig, das Gesetz ist von Gott. Aber auf der anderen Seite merkt er, aufgrund der in ihm innewohnenden Sünde bewirkt das Gesetz Tod, 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 Tod. Ja, es bewirkt noch größere Sünde. Und diese Balance hält, muss er halt immer auf beiden Seiten behalten. Und deshalb sind das Synonyme. Gottes Gesetz ist gleichzeitig das Sündegesetz. Es ist eine Wiederholung. Ich diene mit dem Sinn. Mit meinem Sinn sage ich, das Ding ist gut. Das Ding sollte man machen. So sollte man leben. Mit meinem Verstand sage ich das. Aber warum mache ich es nicht? Weil es der Sündegesetz ist. Ja. Ich trample. Ist eine Beschreibung des typischen Juden. Das ist in gewisser Weise eine Evangelisationspredigt im ersten Jahrhundert. Er will seinen Mitjuden erreichen für die freie Rechtfertigung. Er sagt, du weißt doch, du kennst es doch, du kennst doch die Situation. Du hast das Ding vor dir und du sagst, oh, ist das toll, ja, mach ich, ja. Hast kaum die Füße aus der Synagoge gesetzt, machst du alles andere als das, was im Gesetz ist. Kriegst du es mit oder kriegst du es nicht mit? Es hat nicht funktioniert. Es hat die letzten 1000 Jahre nicht funktioniert und es wird die nächsten 1000 Jahre auch nicht funktionieren. Jetzt sind wir am 8. Wie lange machen wir eigentlich heute? Das sind 4? Kurze Kaffeepause. Gut, Kaffeepause.